Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an deine Herkunftsfamilie denkst? Was für ein Wort würde sie am besten beschreiben?
Geborgenheit.
Geborgenheit.
Jesus.
Miteinander, Gemeinschaft, Liebe, laut, lustig vielleicht, oder vielleicht sagst du chaotisch.
Wortkarg,
ja. Ja, oder vielleicht sagst du kompliziert oder dysfunktional, uneinig. Abwesend oder sogar traumatisch. Wenn wir an unsere Herkunftsfamilie denken, kommen verschiedene Erinnerungen, gute wie schlechte. Es sind wesentliche Bestandteile unserer Biografie, die meist unterschätzt werden. Die Ursprungsfamilie ist das wesentliche und das stärkste und elementarste System, das unsere Persönlichkeit prägt und beeinflusst. Wir übernehmen aus der Ursprungsfamilie unbewusst oder bewusst Verhaltensmuster und Lebensbotschaften. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, was habe ich in meiner Ursprungsfamilie gelernt? Dinge, die gut sind, die ich übernehmen will, wo ich sagen kann, ich will auch so leben, ich will auch so denken, ich will auch so reden. Und dafür können wir dankbar sein. Aber wo sind auch Dinge und Prägungen und Lebensbotschaften, wo wir sagen müssen, so nicht mehr. Ich will nicht das Gleiche wiederholen. Ich will nicht mehr leben wie meine Eltern oder Großeltern. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was sind das für Prägungen? Was sind das für Muster? Vor ein paar Jahren fing ich an, mich mit meiner eigenen Biografie auseinanderzusetzen, mit meiner Ursprungsfamilie. Und ich durfte feststellen, es ist viel Gutes, viel Segen da, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich musste ehrlicherweise auch erkennen, es sind auch Denkmuster und Lebensbotschaften und Prägungen, die negativ sind. Und ich habe gemerkt, ich musste sie zuerst durchschauen, um davon frei werden zu können. Aber es ist möglich, frei zu werden. Es ist möglich, frei zu werden von der Macht der Vergangenheit. Und in der Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln durfte ich erkennen, es gibt einen Zusammenhang zwischen den familiären Prägungen und mein Denken und Handeln heute. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meiner emotionalen Gesundheit und mein geistliches Wachstum. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Gottes Erkenntnis. Augustinus, ein Kirchenlehrer, Kirchenvater, so um 300 nach Christus hat er gelebt, hat einmal das so formuliert: Wie kannst du dich Gott nähern, wenn du so weit von dir selbst bist? Und dann hat er gebetet: Lass mich, Herr, mich selbst erkennen, auf dass ich dich erkenne. Selbsterkenntnis hat viel mit unseren eigenen Wurzeln zu tun. Und wir beschäftigen uns heute weiter mit dem Leben von David, dem Tiefgänger. Und heute schauen wir seine Ursprungsfamilie an und gehen auch unseren Wurzeln auf der Spur. Im 1. Samuel-Buch, in Kapitel 16, ab Vers 1, lernen wir seine Familie kennen. Hier heißt es: Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Diese Geschichte knüpft an dem an, was wir letzten Sonntag von Saul und von David erfahren haben. Oberflächlich betrachtet sind beide gleich. Kein Unterschied zwischen den zwei. Von außen betrachtet war Saul ein starker Mann, oder? Aber ihm fehlte das Entscheidende, die Stärke aus dem Verborgenen, aus der persönlichen Beziehung zu Gott. Ihm fehlte die emotionale Reife und die führte dazu, dass er gefallen ist. Das wurde ihm zum Verhängnis. Gott hat ihn verworfen. Und nun geht es um die Frage, ja, wer soll als nächstes König werden? Und Gott spricht zu Samuel, gibt ihm die Anweisung, geh nach Bethlehem und salbe dort einen der Söhne von Isai zum König. Schon speziell, mehr weiß Samuel nicht. Keine weiteren Details, spannend. Und wir lesen, wie es weitergeht. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Wir erfahren, dass die Familie von David in Bethlehem lebt und dass der Isai einer der leitenden Männer von dieser Stadt von Bethlehem war. Ein angesehener Mann. Und da kommt Isai und lädt ihn und seine Söhne zu einem Opferfest ein. Und was macht Isai? Er nimmt seine ersten 7 Söhne mit, aber den letzten, den David, nicht. Und die Frage ist, warum? Und wir lesen weiter, wie Samuel sich auf der Suche macht. Okay, mal schauen, da gibt es einige junge Männer, eine recht große Auswahl. Mal schauen, wer der nächste König von Israel sein könnte. Wen soll ich den als König salben? Und wir lesen weiter. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama vorübergehen. Lustige Namen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Jetzt hat Samuel ein Problem. Habe ich richtig gehört? Ist das die falsche Familie? Was ist da los? Nach welchen Kriterien soll ein zukünftiger König erwählt werden? Oder wir könnten auch fragen, nach welchen Kriterien werden heutzutage Menschen in Führungspositionen erwählt? Nach welchen Kriterien? Nach Charakter? Wenn das so wäre, hätten wir nicht so Szenen gehabt wie diese Woche. Oft ist es so, dass auch in unserer Gesellschaft das Äußere enorm wichtig ist. Es wurden Studien gemacht, die gezeigt haben, dass Menschen, die groß und sportlich aussehen, größere Chancen haben, in Führungspositionen zu kommen, unabhängig davon, was ihre Kompetenz ist. Das Aussehen macht einen enormen Eindruck. Die Menschen fokussieren sich stark auf die äußerliche Erscheinung. Und es wird sogar den Kindern mitgegeben, schon früh, du musst groß sein, du musst schlank sein, du musst so und so aussehen, sportlich sein, damit du im Leben weit kommst. Und was passiert? Das prägt sich ein, oder? Und das führt dazu, dass Kinder schon früh in dieser Falle tappen von Stolz oder Minderwert. Wenn du diesen Maßstäben entsprichst, dann macht dich das stolz. Oh, ich bin besser und größer und schöner als die anderen. Aber wenn das nicht der Fall ist, was passiert dann? Leidest enorm unter Minderwert. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Geschichte. So beurteilen wir Menschen nach dem Äußeren. Aber hier sehen wir, wie Gott beurteilt. Hier heißt es, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz steht für das Innenleben, für das, was verborgen ist. Und vielleicht bist du da und hast realisiert, ich beschäftige mich sehr stark mit dem Äußeren, mit meinem Körper, mit meinem Aussehen. Ich verbringe viel Zeit damit. Ich mache viel Selfies. Oder bist du auf der anderen Seite und du bist mit deinem Äußeren überhaupt nicht zufrieden und leidest darunter und kämpfst mit dem Minderwert, dann hör, was Gott dir heute zu sagen hat. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Gott schaut auf das Herz und er beurteilt dich nach dem Herz, nicht nach dem Äußeren. Es ist völlig okay, auf deinen Körper aufzupassen und Sorge zu tragen und nicht übergewichtig zu werden und weiß ich was. Es ist gut, der Körper ist ein Geschenk von Gott, aber es ist nicht alles. Gott beurteilt dich nach dem Herz. Isai präsentiert dem Samuel seine ersten 7 Söhne und er ist bestimmt stolz auf sie. Aber Gott sagt, nicht sie habe ich erwählt. Komisch, wie soll es weitergehen? Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütete die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Der Jüngste ist noch übrig. Samuel muss Isai extra fragen, sind das alle? Hast du nicht irgendjemand vergessen? Was ist da los? Was ist da los? Warum ist er außer vor gelassen worden? Warum ist er nicht mitgenommen worden an diesem Opferfest? Der Jüngste hat doch einen Namen, oder? Warum nennt er ihn nicht beim Namen? Wisst ihr, was der Name David heißt? Der Geliebte. Der Geliebte. Aber so wie es aussieht, ist er nicht wirklich der Geliebte. Man geht davon aus, dass er so vielleicht um 14, 15, 16 Jahre alt gewesen ist. Den Jüngsten. Der ist normalerweise, der wird verwöhnt und der wird besonders beschützt in einer Familie, oder? Aber hier scheint nicht der Fall zu sein. Man schickt ihn mit den Schafen in der Wüste und wisst ihr, was es in der Wüste sonst noch gab? Bären und Löwen. Ist das der Geliebte? Was ist da los? Irgendeine spezielle Familiengeschichte? Ist da irgendein Familiengeheimnis? Ist er wohl ein ungewünschter Nachzügler? Warum schickt Isai gerade den Jüngsten in der Wüste? Es ist spannend, in dem Psalmen finden wir einige Aussagen, die aufhorchen lassen. Im Psalm 51,7 schreibt David selber, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Was hat das zu bedeuten? War er wohl ein uneheliches Kind? Wir wissen es nicht. Ist das vielleicht der Grund, warum Isai ihn nicht offiziell zu seinen Söhnen zählt und zum Opferfest mitnimmt? Wir wissen es nicht genau. Es ist irgendein Familiengeheimnis da. Aber im Psalm 27,10 schreibt David auch, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Was läuft denn hier? David erlebt in seiner Ursprungsfamilie Ablehnung. Er ist irgendwie nicht erwünscht, überflüssig, nicht so wichtig, gut genug, gerade noch zum Schafe hüten. Und vielleicht ist es auch in deiner Familiengeschichte ähnlich. Vielleicht hast du erfahren, dass du nicht geplant warst oder nicht erwünscht oder dass sie sich eigentlich eine Tochter oder einen Sohn gewünscht haben und dann kamst du. Das ist eine tiefe Wunde. Eine Wunde der Ablehnung, die uns prägt, die etwas mit unserer Identität macht. So zu wissen, eigentlich war ich nicht vorgesehen. Und das kann dazu führen, dass diese Angst und diese Wunde der Ablehnung zu treibender Kraft in deinem Leben wird. Das kann dazu führen, dass du alles Mögliche unternehmen wirst, um Anerkennung zu finden bei den Menschen. Andere Menschen sollen sagen, wer du bist. Du wirst suchen nach Annahme und Anerkennung dein ganzes Leben, wenn nicht etwas passiert, wenn nicht Gott eingreift. Das ist eine tiefe Wunde. Das hat auch David erlebt. Aber er ist nicht dort stehen geblieben. Er hat nicht die besten Startvoraussetzungen im Leben gehabt. Es war schwierig für ihn. Solche Erlebnisse lassen Fragen aufkommen, wer bin ich schon, was kann ich schon, wer nimmt mich denn an? Doch die gute Nachricht ist, nicht die falschen Prägungen deiner Familie müssen das letzte Wort haben. Deine Gegenwart, deine Vergangenheit muss nicht deine Gegenwart und deine Zukunft boykottieren. Mit Gottes Hilfe kannst du die Macht der Vergangenheit durchbrechen, frei werden von Altlasten. So wie David musst du nicht länger Opfer deiner Vergangenheit bleiben. Ja, er hat Ablehnung erlebt, die Beziehung zu seinem Vater war schwierig. Aber durch die Beziehung zu Gott erlebt er innere Heilung, sodass er Jahre später sagen kann, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Er durfte Heilung erfahren. Wie schlimm muss das sein, vom Vater und Mutter verlassen zu werden? Und vielleicht bist du hier und hast genau das erlebt. Aber ich sage dir heute, es gibt einen Vater im Himmel, der nimmt dich auf. Und das ist das Wichtigste, das Beste, was dir passieren kann. So gut ist es zu wissen, es gibt innere Heilung, auch für solche Wunden. So nimmt doch der Herr mich auf. Das ist die geniale Nachricht. Nicht deine Familie, deine Vergangenheit, deine Prägungen definieren, wer du bist, sondern Gott, dein Vater im Himmel. Er sagt, wer du bist. Menschen haben David abgeschrieben, abgelehnt. Aber Gott sagt, den habe ich mir erwählt. Warum? Weil Gott aufs Herz schaut. Wenn David trotz seiner schwierigen Biografie ein Mann nach dem Herzen Gottes werden konnte, dann kannst du auch. Dann kannst auch du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden. Du musst nicht länger Opfer deiner Vergangenheit bleiben. Du kannst dein Leben so gestalten, wie Gott es will. Die tiefsten Wurzeln unserer Glaubensprobleme und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten liegen in vielen Fällen in unseren familiären Prägungen. Und wenn wir danach fragen, wie wir emotional gesund werden können, dann führt uns das auch in der Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Emotionale Reife und geistliche Stärke entstehen im Leben von Menschen, die ihre Vergangenheit kennen und verstehen. David hat nicht nur eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, sondern auch zu seinen Brüdern. Einige Zeit später müssen seine älteren Brüder in den Krieg ziehen mit dem König David, mit dem König Saul. Und Isai, sein Vater, schickt den David mit Proviant zu den Brüdern. Er will wissen, wie es ihnen geht. David geht hin und bringt ihnen zu essen. Und statt, dass sie sich darüber freuen, über das frische Essen und über die Fürsorge, erfährt David Ablehnung, ganz schlimm, von seinem ältesten Bruder. Es heißt hier, aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um dem Kampf zu sehen bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Verachtung, Ablehnung, Vorwürfe. David wird signalisiert, du bist unbedeutend, du bist unnütz. Man kann sich auf dich gar nicht verlassen. Du bist nicht mal zum Schafehüten tauglich. David steht im Schatten seinen älteren Brüder. Er kann nichts rechts tun. Eliab sagt David mit anderen Worten, du bist nur dann etwas wert, solange du etwas leistest. Solange du die Schafe da hüten kannst. Das ist dein Wert. Das macht etwas mit jemandem. Diese Botschaft zu hören, du bist, was du leistest, oder? Und oft ist es so, dass uns in unserer Ursprungsfamilie irgendeine Rolle zugeteilt wurde. Und dort, wo es Rollen gibt, gibt es auch Skripte, oder? Und ein Drehbuch. Und oft ist es so, dass uns auch Negativskripte und Lebensbotschaften und Lebenslügen mit auf den Weg gegeben wurden, die tief prägen. Innere Botschaft aus der Vergangenheit, die unser bewusstes und unbewusstes Verhalten in der Gegenwart beeinflussen. Zum Beispiel, du darfst keine Schwäche zeigen. So eine Botschaft. Du bist nur so viel wert, wie du leistest. Oder gib dir mehr Mühe. Nur ein Sechser im Zeugnis ist gut genug. Oder aus dir wird nie etwas. Oder du hast zwei linke Hände. Oder Fehler sind verboten. Oder trau keinem. Gefühle sind schlecht. Ein Mann weint nicht. Und so weiter. Das sind Botschaften, die uns prägen. In der Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit, mit meiner Biografie, musste ich ein paar Negativskripte in unserer Familie entdecken. Ein Satz, den wir immer wieder gehört haben, war, was werden die anderen denken? Kennt ihr das auch? Was werden die anderen denken? Dadurch wird eine Botschaft festgemacht, es ist sehr wichtig, was die anderen denken. Du bist, was die anderen denken. Und das kann zu Menschenfurcht führen, das kann dazu führen, dass man allen gefallen will. Und ich musste das durchschauen, um davon frei werden zu können. Oder eine andere Botschaft war, man muss das Gesicht wahren. Beschäme uns nicht. Das ist auch eine Botschaft, die sich tief prägt. Oder eine andere Botschaft. Immer lächeln, aber die Backenzähne soll man nicht sehen. Was will man damit sagen? Damit sagt man, trau niemanden wirklich. Du musst immer aufpassen. Du kannst niemandem wirklich voll vertrauen. Und das ist eine Botschaft, oder? Die dazu führt, dass man sich nicht ganz auf Beziehungen einlassen kann. Lebensbotschaften, Negativskripte, die enorm prägen. Welche Lebensbotschaften oder Skripte die Eltern oder Bezugspersonen in deinem Umfeld sind dir bewusst? Mach dir auch den Weg, um dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht denkst du, für was soll ich in meiner Vergangenheit wühlen? Es bringt ja nichts. Ich lasse sie besser ruhen, oder? Das Problem ist nur, wenn du deine Vergangenheit verdrängst, wird sie dich immer wieder einholen. Und sie wird deine Gegenwart und deine Zukunft boykottieren. Sie wird deine emotionale Gesundheit und dein geistliches Wachstum boykottieren. Und nicht nur das. du wirst diese Prägungen und Negativskripte an die nächste Generation weitergeben. Merkt ihr, es steht viel auf dem Spiel. Deshalb ist es wichtig, wenn wir emotional reif werden wollen, wenn wir geistlich wachsen wollen, es ist wichtig, uns mit dem auseinanderzusetzen. Ja, es ist ein schmerzhafter Prozess. Es tut weh, aber es führt zur Heilung. Weißt du, wenn du eine tiefe Wunde hast, es bringt nicht, einfach nur ein Pflaster drauf zu machen. Aus den Augen, aus der Sicht. Das bringt nicht. Nein, es ist wichtig, aufzumachen und Gott zu erlauben, dass er das reinigt und dass er es heilen kann. Und am Anfang tut es weh, oder? Ein Arzt muss dir wehtun, damit du heilen kannst. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Hoffnung. Wir können heil werden. Du bist kein Opfer deiner Biografie. Du musst nicht länger in der Opferrolle bleiben. Du kannst Verantwortung übernehmen für dein Leben und frei werden von der Macht der Vergangenheit mit der Hilfe von Gott. Eine große Hilfe in der Auseinandersetzung mit meiner Biografie war, ein Genogramm zu erstellen. Das ist ein Familienstammbaum. Und ich habe mich auseinandersetzt mit den verschiedenen Generationen, 4 Generationen in meinem Stammbaum. Und ich durfte dadurch erkennen, was gibt es für Sachen, die sich wiederholen? Was gibt es für Prägungen, für Lebenslügen, für Familienmottos, für Muster, die sich wiederholt haben? Und das hat mir sehr geholfen zu erkennen, das habe ich mitgekommen, aber von dem kann ich mich trennen mit der Hilfe von Gott und das will ich anders machen. Und vielleicht kann es auch für dich eine Hilfe sein, dich damit auseinanderzusetzen. Ich habe so ein Blatt erstellt mit einer Anleitung. Kannst es anschließend hier mit nach Hause nehmen oder wenn du zu Hause bist, kannst du es per E-Mail anfordern. Und ich will dich ermutigen, schau genau hin und du wirst mit der Hilfe von Gott erkennen, was hat dich geprägt. Aber du wirst nicht dort stehen bleiben, sondern wirst frei werden können von all diesen Prägungen aus der Vergangenheit. Es lohnt sich, genauer zu schauen, unter der Oberfläche zu gehen. Nimm diese Botschaft für dich heute. Du bist kein Opfer deiner Biografie. Nein, Gott sagt, wer du bist. Und ein Schritt zu dieser Freiheit ist auch zu lernen, denen zu vergeben, die mich falsch geprägt haben. Denen zu vergeben, die Sachen über mich ausgesprochen haben, seien es Eltern oder Geschwister oder Partner oder weiß ich wer. Ich musste auch meinen Eltern vergeben. Und oft bei den Eltern ist es schwierig, wir wollen sie ehren und sie schützen und es fällt uns schwer zu sagen, die haben etwas falsch gemacht, oder? Aber wir müssen ehrlich sein und damit tue ich sie nicht verurteilen, sondern ich schaue genau der Realität in den Augen und sage, und als Zeichen, dass ich sie ehre, vergib ich ihnen all diese falschen Prägungen, die mich negativ beeinflusst haben. Und für einige, vielleicht ist es auch wichtig, überhaupt den Kontakt wieder aufzunehmen zu der Ursprungsfamilie. Versöhnung zu suchen, Frieden zu suchen, dort, wo es möglich ist. Es ist nicht immer möglich. Wie David können auch wir trotz der schwierigen Familiengeschichte Menschen nach dem Herz Gottes werden. Menschen, die entdeckt haben, dass nicht unsere Biografie bestimmt, wer wir sind, sondern Gott, der Vater im Himmel. Menschen, die erkannt haben, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt mich Gott auf. Ich bin von ihm geliebt, das bin ich. Fast 1000 Jahre nach David kommt einer in unsere Welt, der auch in Bethlehem geboren wurde. Auch seine Geburtsgeschichte ist rätselhaft. Wahrscheinlich ein Familiengeheimnis. Auch seine Halbbrüder haben ihn abgelehnt. Und die Menschen haben versucht, ihn in einer Rolle und in einer Identität zu überstülpen. Ihn auf seine Leistung zu reduzieren. Aber auch er hat, wie David, gewusst, wer er ist. Der Geliebte. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Gesalbte, Christus heißt Gesalbte. Wie David wurde auch Jesus gesalbt von seinem Vater im Himmel, um einen besonderen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Und Jesus wusste, wer er ist. Bei seiner Taufe sagte der Vater aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn und ich freue mich von ganzem Herzen über dich. Und aus dieser Identität heraus konnte er frei sein, zu wirken. Unabhängig davon, was die anderen über ihn gesagt haben, was die anderen von ihm erwartet haben. Er war frei. Und deshalb ist Jesus Christus in unsere Welt gekommen, um unsere wahre Identität, um uns unsere wahre Identität zu zeigen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass du ein geliebter Sohn, dass du eine geliebte Tochter von Gott bist. Und das Problem ist, dass wir durch die vielen Prägungen und Lebenslügen diese Identität zugeschüttet haben. Und dass wir uns vom Vaterhaus Gottes entfernt haben, auf der Suche nach Identität und selber eine Identität zu schaffen, auf der Suche, dass Menschen uns sagen, wer wir sind. Und wir haben überall gesucht, im Erfolg, im Aussehen, in Beziehungen, in weiß ich was. Wir merken, wir bleiben leer zurück. Aber Jesus ist gekommen und hat sein Leben gegeben am Kreuz für uns, damit wir eine neue Familie bekommen, damit wir erinnert werden, wir haben einen Vater im Himmel, der uns mit offenen Armen erwartet und sagt, komm heim, komm endlich nach Hause, ich vermisse dich, komm nach Hause. Du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich von ganzem Herzen über dich, du musst dich nicht länger schämen über deinen falschen Wege. Ich liebe dich, ich nehme dich an, so wie du bist, komm einfach nach Hause. Das ist die Einladung von Gott, auch heute Morgen. Komm heim, komm zu Gott, lass dir von ihm deine Identität zusprechen. Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich von ganzem Herzen über dich. Deshalb ist Jesus in unsere Welt gekommen. Deshalb, um uns zurück ins Vaterhaus zu bringen, um den Weg frei zu machen, um unsere wahre Identität freizulegen, damit wir wissen, ich bin auch ein David, der geliebte Sohn Gottes, die geliebte Tochter Gottes. Was für eine gute Nachricht hat uns Jesus gebracht. Mit der Hilfe von Jesus haben wir die Möglichkeit, unsere Lebensgeschichte nicht länger nach den alten Lebensmustern schreiben zu müssen, sondern nach dem Drehbuch von Gott als geliebte Kinder. Was hat Gott heute zu dir gesprochen? Was willst du in der nächsten Woche damit tun? Bleib nicht länger in der Opferrolle, sondern übernimm Verantwortung für dein Leben. Befasse dich mit deinen Familienwurzeln. Trenne dich von Negativskripten, Lebenslügen und Prägungen. Mach dich auf den Weg der Vergebung und der Heilung und lass dir von Gott Identität und Wert zusprechen. Er ist dein liebender Vater. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll. Du bist gewollt. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Lasst uns ihm dafür danken. Vater im Himmel, Schöpfer Gott, du hast uns erschaffen und unser Herz ist so lange auf der Suche, bis es Ruhe bei dir gefunden hat. Lass uns bei dir Ruhe finden. Bitte dich für meine Brüder und Schwestern hier und auch für mich, dass du unsere Identität in dir stärkst. Dass deine Stimme viel lauter ist als all die Stimmen, die uns sagen, dass wir nicht wert sind oder dass wir das sind, was wir tun oder wie wir aussehen. Lass deine Stimme ganz laut werden in unseren Herzen, dass wir Geliebte sind, dass die Vergangenheit uns nicht blockieren muss. Sprich du Identität in unseren Herzen hinein. Mach uns frei von all diesen Lügen und Prägungen aus der Vergangenheit. Und im Namen von Jesus Christus spreche ich innere Heilung in zerbrochene Herzen, innere Heilung in Verletzungen, wo Eltern Lügen ausgesprochen haben über dein Leben oder andere Menschen. Innere Heilung in deiner Seele. Danke, Vater, dass die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist und diese Liebe uns heilt. Wir empfangen deine Liebe jetzt. Heile du uns. Hilf uns, uns so zu sehen, wie du uns siehst. Und hilf uns in dieser Welt, die so fokussiert ist auf das Äußerliche, das Herz nicht zu vergessen, das Innenleben. Wir wollen emotional reif werden, wir wollen geistlich wachsen. Hilf uns dazu. Und dort, wo es nötig ist, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, uns mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen, bitte ich dich um Kraft und Schutz für unsere Seelen, um Mut hinzuschauen, statt wegzuschauen. Und ich danke dir, dass dort, wo wir einen Schritt tun, wo wir ehrlich sind mit uns selber und wo wir die Wahrheit zulassen, die Wahrheit uns frei machen wird und heilen wird. Danke, dass wir keine Opfer sein müssen, Jesus, weil du zum Opfer geworden bist am Kreuz. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass wir eine neue Identität in dir haben. Wir können dir nicht genug danken für das wunderbare Geschenk, für die neue Identität, das neue Leben als geliebte Kinder Gottes. Amen.